Am morgigen Dienstag blickt das Europäische Parlament auf die spanische EU-Ratspräsidentschaft zurück. Wir haben im Vorfeld mit unserem Korrespondenten Ralf Streck über seine Einschätzung der spanischen Ratspräsidentschaft gesprochen.
Die spanische EU-Ratspräsidentschaft begann am 1. Januar diesen Jahres und wird ab Juli von der belgischen abgelöst. Was waren denn deiner Ansicht nach die Schwerpunkte der spanischen EU-Ratspräsidentschaft?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil die spanische Ratspräsidentschaft hatte ja ein paar Schwerpunkte vorgegeben. Und zwar hatte Zapatero, also der spanische sozialistische Ministerpräsident, ja, ein bisschen träumerisch von einer historischen Präsidentschaft geschwärmt. Das ist ja der erste EU-Präsident, der unter den gerade in Kraft getretenen Lissabon-Verträgen die erste Präsidentschaft hatte. Und das hat ihm dann schon gleich mal ein bisschen die Situation auch verhagelt, weil er musste sich erstmal mit den neuen Kompetenzstreitigkeiten da beschäftigen. Nämlich es wurde ja gleichzeitig der ständige Ratspräsident eingeführt und auch noch eine Außenministerin. Und da gab es natürlich dann Hickhack, weil natürlich alle irgendwie versuchten, ihn scheinwerferlich zu drängen. Der hatte im Wesentlichen anfänglich vorgegeben, dass er sich um Wirtschaftsfragen kümmern wollte. Und zwar hatte er gedacht, dass er ausgerechnet Spanien in der Wirtschaftskrise erfolgreiche Konzepte entwickeln kann, um die Wirtschaft der Gemeinschaft produktiver, innovativer und nachhaltiger zu machen. Das war eigentlich von Anfang an klar, dass daraus nicht viel werden kann, weil Spanien, vor allen Dingen die Sozialisten, verpassen das im Prinzip seit 5 Jahren, das Land irgendwie auf diesen Kurs zu bringen. Und wie sollen Sie ein Beispiel dafür sein, ausgerechnet jetzt in der schweren Wirtschaftskrise, die Spanien da trifft, die kaum ein anderes EU-Land, da Rezepte vorzuschlagen, die sie ja zu Hause nicht umsetzen. Von daher war das von Anfang an schon ein ziemliches Problem.
Aber ein Schwerpunkt, den man sagen kann, hat sich aus dem Kontext Lateinamerika, Spanien, EU ergeben. Also jetzt würde ich jetzt sagen, von der Außenansicht. Es wurden ja während dieser Ratspräsidentschaft jetzt beim EU-Lateinamerika-Gipfel im Mai in Madrid Freihandelsabkommen unterzeichnet und Verhandlungen mit dem Mercosur wieder aufgenommen.
Ja, das war eine Geschichte, die allerdings auch beinahe in die Hosen gegangen ist. Du erinnerst dich vielleicht an den Streit darüber, dass viele lateinamerikanische Länder überhaupt nicht zu dem Gipfel anreisen wollten. Das hatte damit zu tun, dass Spanien, das zu Zentralamerika gehört, ja auch Honduras. Und Honduras hat ja das kleine Problem, dass die meisten zentralamerikanischen Länder die Regierung nach dem Putsch und dem Post-Putsch-Präsident, der dann da an die Macht gebracht wurde, nicht anerkennen. Dann hatten zahlreiche, wie Bolivien, Venezuela und andere, hatten angekündigt, dass sie an so einem Gipfel nicht teilnehmen, wo der honduranische Präsident teilnimmt. Dann hat man so eine Mischform gewählt, dass man ihn offiziell nicht eingeladen hat, sondern nur inoffiziell nach an bestimmten Treffen teil, sodass man dann eben noch irgendwas vorweisen konnte, weil die anderen beiden angeplanten Gipfel, die es ja auch noch geben sollte, und zwar war noch geplant ein EU-USA-Gipfel, den hatte Obama abgesagt. Unter der Hand konnte man hören, dass ihm vor allen Dingen das inhaltsleere Programm nicht gepasst hat, aber auch die unklaren Machtstrukturen innerhalb der EU mit dem neuen eben ständigen Ratspräsident, dann der Ratspräsident der spanische und dann halt noch die Außenministerin und so, die auch noch ziemlich um ihre Stellung innerhalb der EU kämpfen musste. Deswegen ist der Gipfel flach gefallen. Dann ist der Gipfel der Mittelmeeranrainer flach gefallen, weil viele arabische Staaten gesagt haben, sie kommen nicht hin, wenn Israel ihren Präsidenten Netanyahu da hinschickt. Von daher blieb nur noch der Zentralamerika-Gipfel letztlich übrig, an dem man so ein bisschen sich darstellen konnte.
Es wurde ja nicht nur mit Zentralamerika ein Freihandelsabkommen, Assoziierungsabkommen, wie Sie es nennen, unterzeichnet, sondern auch mit Kolumbien und Peru, den beiden Ländern, die, also Kolumbien schon sehr lange und Peru in den letzten Jahren auch aufgrund von Menschenrechtsfragen sehr in einem sehr zweifelhaften Licht standen.
Daran sieht man schon, mit wem er sich da im Prinzip im Wesentlichen verbündet, nämlich Kolumbien mit einer Rechtsregierung, Peru mit einer Rechtsregierung. Und das ist natürlich auch der Kurs, der natürlich in der EU insgesamt eingeschlagen wird. Und deswegen funktioniert es mit den beiden auch recht gut. Mit den anderen eben, die halt eher einen, sagen wir mal, einen linkeren Kurs fahren, hat man seine Probleme.
Es gab aber auch noch andere Themen in dieser EU-Ratspräsidentschaft. Wir erinnern uns, im Dezember, als wurde nicht nur der Lissabon-Vertrag ist dann in Kraft getreten, sondern es gab auch den unsäglichen Klimagipfel in Kopenhagen. Das hat die EU hat in ihrem Strategiepapier, das die Spanier mit den Belgiern zusammen entworfen haben, die ja jetzt die EU-Präsidentschaft übernehmen, da einen großen Wert drauf gelegt, dass die EU auch weiterhin die Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen will.
Ja, das ist ganz toll alles. Ja, das klingt auch super schön. Und das ist auch das, was Spanien relativ gut schafft, immer wieder sich darzustellen, als würden sie. Faktisch ist alles genau gegensätzlich. Das sind alles nur Lippenbekenntnisse. Spanien hatte ja das große Problem, dass sie vor der Wirtschaftskrise, die Wirtschaftskrise ist das Einzige, was bisher dafür gesorgt hat, dass in Spanien zum Beispiel der Ausstoß von CO2 zurückgegangen ist. Ansonsten war Spanien bis vor der Wirtschaftskrise der größte Kyoto-Sünder. Die hatten ein Zugeständnis von 15% Zuwachs als nachholende Entwicklung erhalten, hatten aber dann 2008 einen Zuwachs von über 53%. Das heißt, man macht eigentlich relativ wenig, gibt nur immer nach außen Sachen vor, die relativ gut klingen. Die Umsetzung, das ist dann eine zweitrangige Frage. Von daher kann man auch da ein großes Fragezeichen oder einen großen Zweifel dran machen. Vor allen Dingen dann, falls es in Spanien irgendwann mal wieder wirtschaftlich bergauf geht, wird das wahrscheinlich genauso laufen wie in der USA, dass man eben alles dieser wirtschaftlichen Entwicklung unterordnet.
Es gibt jetzt die nächste EU-Ratspräsidentschaft von Belgien, danach folgt Ungarn. Die haben zusammen mit Spanien eben dieses schon so ein 18-monatiges Programm damals entworfen, zum 1. Januar hin. Was erwartest du denn von der belgischen Ratspräsidentschaft?
Naja, gut, man kann, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das anguckt, man kann sagen, also ich meine, wir hatten ja als Vorgänger, jetzt nicht direkt vor Spanien, aber das Silvester zuvor, also Anfang 2009, hatten wir ja die tschechische Ratspräsidentschaft und das war ja ein ziemliches Chaos. Dadurch, dass der tschechische Ratspräsident quasi abgewählt wurde, weil er einen Misstrauensantrag in Tschechien nicht standhalten konnte. Deswegen gab es ja so dieses einige Chaos und man kann von Glück sagen, im Prinzip aus der Sicht der EU, dass es mit diesem Herman van Rompuy ja jetzt diesen ständigen Ratspräsident gibt, weil ansonsten wäre im Prinzip, hätte ein halbes Jahr unter spanischer Ratspräsidentschaft, wäre nicht viel passiert, weil Zapatero sich ein halbes Jahr lang um seine inneren Probleme, die grandios sind, kümmern musste. Das hat man zum Beispiel ganz gut gesehen an dem Punkt, Aschewolke, isländischer Vulkan, Chaos im Luftverkehr und Spanien brauchte 5 Tage, um eine Videokonferenz einzuberufen, um sich EU-weit abzustimmen in der Frage. Jetzt haben wir das Prinzip, oder jetzt haben wir das Problem, ich nicht, oder wir vielleicht erstmal nicht, aber zumindest mal die EU, dass jetzt eine belgische Ratspräsidentschaft kommt, die einen abgewählten Christdemokraten zum EU-Ratspräsidenten macht, der schon seit April als geschäftsführender Ministerpräsident im Amt ist. Und nach den Wahlergebnissen, die jetzt bei den Wahlen kürzlich zustande kamen, er keinerlei Chancen hat, da weiterzumachen. Das heißt, es wird auch dort im nächsten halben Jahr einen Wechsel an der EU-Ratspräsidentschaft geben. Vielleicht auch nicht, weil es möglicherweise in Belgien auch im nächsten halben Jahr keine neue Regierung gibt. Das heißt, Belgien, man könnte ja sagen, das ist ein Staat, der ist in Auflösung begriffen. Und es wird extrem schwierig, wann auch dort die nationalen Probleme von den Problemen der EU-Ratspräsidentschaft zu trennen, weshalb wahrscheinlich, und dieser Yves Le Terme, der ja jetzt noch Ministerpräsident und auch damit EU-Ratspräsident, der hat in seinen Sachen, die er bisher gesagt hat, schon angedeutet, dass er eher so im Hintergrund bleiben will, also der zweite Mann und dass er seinem, und das ist vielleicht dann der Vorteil noch, dass eben der ständige Ratspräsident auch ein Belgier ist und dass wahrscheinlich zwischen den beiden die Kommunikation noch einigermaßen schnell und gut funktioniert.
Das war unser Korrespondent Ralf Streck mit seinem Rückblick auf die spanische EU-Ratspräsidentschaft. Bis Ende des Jahres wird Belgien diese Ratspräsidentschaft übernehmen.